Pitt, du bist Sozialpädagoge, du warst Betriebsrat, du bist Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Marburg-Biedenkopf, du bist Schauspieler und unter die Autoren bist du nun auch gegangen mit dem Buch Naja, unsere Liebe reichte aus. Du nennst das Buch eine Erzählung, es beinhaltet die Geschichte deiner Familie in einem Zeitraum, den der Historiker Eric Hobsbawm das kurze 20. Jahrhundert nennt, also die Zeitspanne von 1914, 1917, dem Beginn des Ersten Weltkrieges und der Oktoberrevolution, bis Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er Jahre, dem Ende des Staatssozialismus und der bipolaren Weltordnung also. Pitt, wir wollen heute gemeinsam dein Buch vorstellen. Zunächst einmal die Frage, die ja bei einem solchen Interview immer kommen muss: Was motivierte dich, dieses Buch zu schreiben?
Also genau, Jürgen, kann ich das nicht sagen, was mich da motiviert hat. Ich kann es nur eingrenzen. Einerseits wollte ich ja meinen Kindern, meinen Enkelkindern, meinen Neffen, Nichten irgendetwas aus der Familiengeschichte erzählen, weil sie das natürlich überhaupt nicht kennen können, denn Großeltern sind vor ihrer Zeit gestorben, also bevor sie auf die Welt kamen. Also ich wollte schon so ein bisschen Familienbiografie hinterlassen, das ist das eine. Das andere ist, das schreibe ich ja auch im Vorwort, die Parallelität von den Hobsbawmschen Eckdaten und den Lebensdaten meiner Eltern, die ist halt auffallend. Und da dachte ich, ich könnte, ich wollte dieses kurze Jahrhundert auch darstellen in diesen Bildern aus der Familiengeschichte. Und da meine Eltern ja, wie ich sagte oder schrieb, linksempfindend waren, dachte ich, eine Geschichte von unten zu schreiben. Ob es mir gelungen ist, muss der Leser oder die Leserin entscheiden, das weiß ich nicht.
Ja, ich habe das Buch gelesen. Ich finde, es ist dir sehr gut gelungen. Aber da du das Stichwort jetzt schon geliefert hast, linksempfindend, das klingt ja so ein bisschen wie instinktiv links sein, aber nicht ein wirkliches linkes Bewusstsein haben. Was meinst du damit mit linksempfindend?
Also welchen Maßstab legt man an? Ja? Also unter linksempfindend ist schon, was du eben sagtest, mit dem Instinkt gemeint, dieses Gefühl, wir sind da unten, ja? Und es gibt die da oben. Ja? Und dieses Empfinden, dieses Bewusstsein muss sich nicht immer in einem ausgeprägten Klassenbewusstsein äußern, im Sinne, ich bin organisiert als Kommunist, als Sozialdemokrat oder so, sondern man hat so das dumpfe Empfinden, da stimmt was nicht in dieser Gesellschaft, wie man uns behandelt und wie die da oben sich benehmen. Das meine ich mit linksempfindend.
Gab es in deiner Familie Organisierte?
Ja.
Wer war organisiert?
Ja, nun, als eine war mein Onkel, der war Mitglied der KPD, der war Kreiskassierer in Weinheim. Dann ein zweiter Onkel, der war Mitglied der SPD, der war IG Metall-Sekretär in Mannheim dann, hat Gerber gelernt und war dann bei der IG Metall in Mannheim. Also die beiden definitiv. Dann war mein Vater, war zwar parteilos, aber freigestellter Betriebsrat bei der Firma Freudenberg in Weinheim. Und der hatte natürlich zu vielen Kontakt. Ja. Auch zu dem DKP-Genossen Herbert Jutzi, der mit ihm im Betriebsrat saß. Ja. Und die waren gut befreundet, die beiden. Ja. Also von daher gab es, sagen wir, in meiner Familie keine klassisch dummen antikommunistischen Vorurteile. Ja. Weil man kannte zu viele Kommunisten, die in Ordnung waren, ja, und die dann selbstverständlich bei uns ein- und ausgingen, auch wenn man dann diskutierte. Ja. Also, aber dass man da jetzt nur, weil einer Kommunist war, von vornherein den Deckel zumachte oder die Tür zuschlug, das war auf keinen Fall dann so.
Viele von denen, die du genannt hast, du hast uns ja eine Lesung versprochen, exklusiv für den Trotzfunk, schon mal vielen Dank voraus dafür. Die werden wir hören, die kriegen wir noch näher vorgestellt. Ja, du hast schon gesagt, wo das Ganze spielt, nämlich in Weinheim. So, jetzt diese Weltstadt Weinheim kennt nicht jeder. Vielleicht verrätst du uns mal, wo Weinheim liegt.
Ja, Weinheim liegt an der Bergstraße, also zwischen Darmstadt und Heidelberg, näher zu Heidelberg, im badischen Teil, im württembergischen Teil. Also in der Kurpfalz, so nennt man das rechtsrheinische Gebiet, dieses Dreieck Mannheim, Heidelberg, Weinheim, da spielt das. Mhm. Das ist meine Heimatregion und ist zugleich auch Sitz eines Weltkonzerns Freudenberg, mhm. der dort seinen Sitz eben hat, ja, seine größte Produktionsstätte.
Ja, und der produziert nämlich?
Simmeringe. Vor allen Dingen Simmeringe, mittlerweile. Ja. Also war früher als Lederbetrieb, hat er sich gegründet gehabt und hat dann später im Laufe der Jahre also elementaren Aufschwung genommen mit der Automobilisierung, vor allen Dingen dann auch im Dritten Reich, durch die Verwertungsrechte am sogenannten Radialwellendichtungsring, den Simmering, genannt nach dem Ingenieur Simmer. Mhm. Ja. Das war also ein Ring, der es möglich machte, dass man drehende Wellen so gut abdichten konnte, dass kein Öl aus dem Motorblock rausströmte. Ja. Und das war natürlich in jedem Panzerkübel da, in jedem Fahrzeug sind x Simmerringe drin. Und das war natürlich der große Erfolg. Ja. Es gab noch andere Erfindungen dort. Also vielleicht sagt ihr was, die Reinigungsfirma Vileda stammt aus dem Hause Freudenberg. Ja. Oder Fließstoffe, Kunstleder, das ist dann alles produziert worden oder wird immer noch produziert.
Du hast es schon gesagt, es ist nicht nur eine Familienerzählung, sondern es ist auch eine Erzählung, wo die Alltagsgeschichte der sogenannten kleinen Leute, wobei von Brecht wissen wir, das sind die Akteure, die wirklich die Geschichte machen, nicht? Wie heißt es? Cäsar erobert Gallien, hat er nicht wenigstens einen Koch dabei? Ja. Das ist also die ja, wir alle machen ja Geschichte Tag für Tag. Und die wörtliche Rede in deinem Buch wird in einem Dialekt dargestellt. Was ist das für ein Dialekt?
Ja, das ist eben nun der Weinheimer Kurpfälzer Dialekt. So spreche halt die Leute, ja, dort. Ich habe auch die wörtliche Rede deshalb nicht ins Hochdeutsche übertragen wollen, weil ich der Meinung war, das nehme dann der Authentizität der Geschichte einiges weg, wenn das im Hochdeutschen formuliert ist. Ja. Und ich denke auch, es gibt, glaube ich, im ganzen Buch nur zwei wirkliche Dialektausdrücke, die sich nicht erschließen. Und ich glaube, der Leser oder Leserin sind durchaus in der Lage, den Dialekt dann auch so zu lesen, dass sie ihn für sich verstehen können. Aber noch einmal, ich wollte diese Sprache, die ja langsam im Verschwinden ist, auch dadurch ein bisschen bewahren. Ja. Mhm. Vielleicht auch das nochmal. Wir sind ja alle im Dialekt aufgewachsen. Ja. Also meine erste Fremdsprache war Hochdeutsch, als ich in die Schule kam.
Ja. Das wollte ich fragen, genau. Ja.
Ich habe erst in der ersten Klasse, also mit der Grundschule, so richtig mitgekriegt, dass man Hochdeutsch auch wirklich lernen muss. Ja. Zwar hat man es natürlich gehört im Radio oder so, aber dass man es lernen muss. Ich bin ja gestolpert und habe mich fast kaputt gelacht, als ich hörte, dass der Imperfekt von Backen Bug hieß. Ja? Also das hat bei uns im Dialekt keiner so gesprochen. Meine Mutter Bug nie einen Kuchen. Die backt oder hat gebacken, ja? Aber die Bug nie. Ja? Also das war
so, das ist aber auch schon mal ein schwieriges Präteritum.
Ja, aber es war so ein Aha-Erlebnis, ja? Ja. So dieses Lernen der hochdeutschen Sprache, das war interessant.
Ja, in der Schule wurde nur Hochdeutsch gesprochen.
Naja, mit Anklängen aus dem Dialekt. Ja. Also auch die Lehrer hatten noch so Slang drauf, ja, so eine Betonung. Also auch diese melodiehafte Sprache, die gab es dann schon noch, aber es war der Versuch, eher Hochdeutsch zu reden.
Ja, kamen da alle Schülerinnen mit klar, oder?
Nee. Nein. Ich weiß nur, ich hatte einen Schulkamerad, wir sollten mal einen Aufsatz schreiben. Ich glaube, zum Muttertag, wie ich meiner Mutter geholfen hatte. Und er hat dann geschrieben, dass er ihr beim Geschirr abtriggeln geholfen hat. Ja.
Ja.
Und dafür hat er also eine ganz schlechte Note gekriegt, weil er nicht abtrocknen, sondern abtriggeln.
Dafür gab es dann schon eine schlechte Note.
Gab es eine schlechte Note, ja.
Sehr gut.
Fürs Abdrängen.
Wo wir schon beim Schulregime jetzt sind, du beschreibst die Figur des Volksschullehrers. Es ist, man könnte das fast sagen, ein Rohrstockregime. Und darüber berichten auch meine Eltern oder man findet auch in der Literatur also zahlreiche Hinweise auf dieses brutale Regime, was offensichtlich an vielen Volksschulen in Deutschland gewesen ist. Wie kommt das? Wie kommt das, dass da so viele Menschen als Lehrer ja fast, ja man kann es vielleicht sogar so sagen, nicht? Also ihren Sadismus ausgetobt haben an Schwächeren, an Kindern?
Einerseits, glaube ich, war es natürlich dieses Verständnis des wilhelminischen Untertanen. Ja? Dass man den wilhelminischen Untertanen erziehen wollte. Gehorsam, brav, friedlich, nicht aufrührerisch, bereit für Kaiser, Volk und Vaterland zu sterben. Und ich denke, dass viele Lehrer, die da in der Zeit des Wilhelminismus da unterrichtet haben oder ausgebildet worden sind, ich glaube, das waren viele von denen waren auch Ex-Militärs, ja, die dann noch mal so umgeschult worden sind oder denen man dann sozusagen im Staatsdienst nochmal eine Stelle verschaffte und die dann ihren ganzen Kasernenhof-Drill dann natürlich dann in die Schule getragen haben. Ja. Also dass dieser Lehrer Meyer, das ist eine authentische Figur, von der mir mein Vater ja erzählt hat, der tatsächlich so war, wie ich ihn geschildert habe, autoritär, versoffen, antisemitisch und natürlich aggressiv, ja? Der tatsächlich in der einen Geschichte, sommersprossiger Rothaarige waren für ihn ein Aggressionsabfuhr. Der arme Kerl, der hat jeden Moment hat der Schläge gekriegt, nur weil er Sommersprossen hatte und rothaarig war. Ja. Und der hat ja dann auch, wie es dann auch in der Geschichte erzählt wird, wurde dann zum Bettnässer und war natürlich voller Hass und Rachegedanken diesem Mann gegenüber. Und der sich dann immer wünschte, es müsste mal ein noch stärkerer kommen, der dem mal ordentlich Bescheid sagt. Hm. Der hat dann später zusammen mit seiner Rotte da aus der Hitlerjugend den dann abgefangen und dem die Hände gebrochen. Hm.
Ja. Also, das ist dieser Lehrer, das ist diese Lochbacke, ne?
Das ist die Lochbacke,
genau. Ja. Mhm. Da hören wir auch noch mal was darüber. Mhm.
Ja. Das ist die Lochbacke, ja. Und dieser Lehrer, die Lochbacke, genannt, weil er ja wahrscheinlich durch eine Kriegsverletzung da ein bisschen im Gesicht entstellt war, nannte man ihn halt die Lochbacke, war halt auch, ich sag mal, so eine Figur, die mein Vater eher zur Renitenz brachte, ja? Zusammen mit seinen Kumpels, die er da hatte, also eher die Sabotage gegen den da verübte, als jetzt Gehorsam zeigte. Hm. Ja, also insofern war diese Reaktion dieses Baldurs, dieses sommersprossigen Rothaarigen, nur eine Reaktion, es gab auch die andere, ne? Also den Widerstand. Hm.
Würdest du sagen, dass es gut sein kann, dass diese Unterdrückungserfahrung, die Baldur da macht, nicht unwesentlich war für seine Entscheidung, dann in die Hitlerjugend zu gehen?
Ich denke ja, also ich will mal daran erinnern an den Film Das Weiße Band, ja, dass ja auch diese Kindheit in der Vorkriegszeit darstellt und nicht zuletzt ist dieser Film ja auch interpretiert worden, ja diese Kinder, die das miterlebt haben und miterleben mussten, was da in dem Film gezeigt wurde, die waren natürlich bereit, ja, auch leichter sozusagen sich in den Faschismus integrieren zu lassen, als jetzt in den Widerstand zu gehen. Hm.
Ja. Übrigens nochmal zu dem Dialekt. Du weißt, ich komme aus dem Rand von Sauerland-Ruhrgebiet. Das heißt, wir sprechen da also sehr viel anders. Aber es war kein Problem, das zu verstehen. Ich finde auch, dass es zu der Authentizität übrigens eine ganze Menge beiträgt. Also ich finde, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist, nicht auf Hochdeutsch zu machen. Wenn man jetzt Grapes, John Steinbeck, The Grapes of Wrath, also Früchte des Zorns nimmst, der macht das übrigens auch so in der wörtlichen Rede, diesen Oklahoma-Dialekt, der Gott sei Dank im Deutschen auch nicht versucht worden ist, da irgendwie zu übersetzen, aber es geht nicht. Ja, und das gibt auch einfach eine ganze Menge mehr an Authentizität, auch wenn ein Englischlehrer da wahrscheinlich die Krise ob der Grammatik bekäme. Wir haben schon darüber gesprochen, links empfinden, über das politisch Bewusste in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft. Für deinen Vater war eine Figur ganz bedeutsam, die nennt sich Pfarrer Eckert, den gab es ja wirklich, ne? Kannst du uns die mal vorstellen, diese Figur, Pfarrer Eckert? Was war das für einer?
Ja, Pfarrer Eckert ist insofern herausragend, auch wenn er mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist, weil er in der Endphase der Weimarer Republik als Sprecher des Bundes der religiösen Sozialisten das Allgemeine Deutsche Sonntagsblatt für das arbeitende Volk mit herausgab. Und das waren religiöse Sozialisten, die dieses Allgemeine Sonntagsblatt da herausgaben. Pfarrer Eckert war zunächst Mitglied der SPD und war auf der linken Seite der SPD einer, der diesen Trennungskurs zwischen Kommunisten und SPD scharf kritisierte, sowohl bei den Kommunisten wie bei den Sozialdemokraten, und der ständig versucht hat, in seinen Kommentaren, in seinen Berichten, diese Aktionseinheit der beiden großen Arbeiterparteien herzustellen, natürlich angeeckt ist. Zunächst bei der KPD, allerdings machte die KPD ja dann eine Korrektur in ihrer Haltung gegenüber den Sozialdemokraten.
Also er ist dann zur KPD übergetreten?
Er ist dann, nachdem er aus der SPD rausgeflogen ist.
Ach, er ist rausgeflogen.
Er ist aus der SPD rausgeflogen und einen Tag später ist er in die KPD eingetreten.
Kannst du uns sagen, vielleicht wann ungefähr?
Ja, 32.
32, ne?
32 ist er dann in die KPD eingetreten und das war natürlich spektakulär, dass ein amtierender Gemeindepfarrer Mitglied in der KPD wird, weil er aus der SPD rausgeschmissen worden ist aufgrund seiner Haltung zur Herstellung der Aktionseinheit. Das war ganz spektakulär. Es gab in der Weimarer Republik mehrere spektakuläre Übertritte in die KPD. Pfarrer Eckert war einer. Ein anderer war Richard Scheringer, der aus der NSDAP rausgegangen ist, nachdem er den Hitler in Landsberg besucht hatte und festgestellt hat, das ist, hat ja mit dem Sozialismus gar nichts zu tun. Ja? Also es gab da mehrere spektakuläre, über die reichsweit berichtet worden ist, so Eintritte in die KPD. Pfarrer Eckert war wohl mit einer der spektakulärsten. Und er hat dann, kam ja dann auch ins Zuchthaus während des Dritten Reiches, er hat dann bei der ersten Oberbürgermeisterwahl in Mannheim nach dem Krieg 1949, obwohl die SPD zur Wahl des CDU-Mannes aufgerufen hatte, über 35% der Stimmen gekriegt.
Als KPD-Mann?
Als KPD-Mann, mhm. Ja. Das war also, der war also ein ausgesprochen beliebter Kommunist und Pfarrer, ja? Obwohl man ihn ja dann seines Gemeindeamts enthoben hatte. Aber er blieb Christ und Kommunist. Mhm. Ja? Was jetzt Pfarrer Eckert als historische Persönlichkeit angeht, hat ja jeder Marburger Friedrich Martin Balzer sehr viel über Friedrich Eckert gearbeitet und einige Bücher rausgegeben. Ja, ich habe sie ja da oben stehen. Also ist auch wieder so eine witzige Querverbindung zwischen Marburg, Weinheim und Eckert, ja? Mhm. So zu Martin Balzer, ganz, mhm, ganz witzig.
Hiesiger Historiker, ne?
Ja.
Mhm. Dieser Eckert, du sagst, ist seines Gemeindeamtes enthoben worden, also wer hat das gemacht?
Die Amtskirche.
Die Amtskirche.
Die baden-württembergische oder die badische, damals noch badische Amtskirche, wollte den dann nicht mehr im Gemeindeamt.
War Protestant.
Ja, Protestant.
Er war Protestant. Kannst du vielleicht ganz kurz vorstellen, was für politische Zielvorstellungen der Eckert denn gehabt hat?
Er hat, also was, Pfarrer Eckert war irgendwie salomonisch. Ja?
Mhm.
Der hat, was so theologische Fragen angeht, über ein Leben vor dem Tod oder nach dem Tod, das hat er sehr scharf unterschieden. Ja? Gesagt, was nach dem Tod ist, wissen wir nicht. Ja? Das sehen wir Christen anders als andere. Ja? Da können wir lange drüber streiten, beweisen können wir uns sowieso nichts. Ja? Also lass uns da über Paradies und Hölle, lass uns das außen vor lassen. Entscheidend ist nicht, was nach dem Tod ist, sondern was vor dem Tod ist. Mhm. Das war für ihn der Maßstab, ja, des politischen Handelns. Und da war er natürlich auch ein sehr engagierter Kommunist, der immer darauf hingewirkt hat, dass das irdische Leben im Wesentlichen verändert werden muss, indem man auch die Klassenherrschaft sozusagen der Bourgeoisie bekämpft und sie durch eine andere Herrschaft, nämlich durch die, damals sagte man, Diktatur des Proletariats, ersetzt.
Mhm.
Ja, das war seine Position und die brachte der sehr gut mit seinem christlichen Glauben unter einen Hut.
Mhm.
Ja, hat sie auch verteidigt gegen Anwürfe von allen Seiten eigentlich.
Ja, es gab es ja in der Geschichte auch tatsächlich auch der katholischen Kirche ja, ja immer. Also wenn man so will, ist das dann ein moderner Chiliast. und vielleicht ja ein Vorreiter der Befreiungstheologie, ne?
Ja, kann man so, also würde ich auch so sehen. Ja. Vielleicht gab es damals diesen Ausdruck noch nicht, mhm. ja. aber das war sicherlich einer der, wenn er das noch miterlebt hätte, die Befreiungstheologie begeistert gewesen wäre.
Mhm. Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, reicht deine Verwandtschaft sogar bis in die Pariser Kommune. Also du hast da einen Kommunaden. Vielleicht erzählst du über den auch mal kurz.
Ja, das ist auch, wenn man so will, eine witzige Geschichte, die ich natürlich jetzt nicht beweisen kann, aber sie ist halt mündlich überliefert, die Geschichte. Mein Großvater mütterlicherseits war ebenfalls eine rote Socke, ja. Mhm. Der war auch in der KPD, denn in den 20er Jahren war er in der KPD und auch in der Roten Hohe Armee. Stammt übrigens aus Duisburg, also meine Mutter stammt aus Walsum-Wehofen. Aber er war halt Mitglied in der Roten Hohe Armee. Und als der uns zur Konfirmation meines älteren Bruders besuchte, und da hat er mich mal auf die Seite genommen und hat mir dann erzählt, wie sein Großvater ihn als 10-jährigen Knaben auf die Seite genommen hat und erzählt hat, dass er bei der Pariser Kommune mitgekämpft hatte. Und gut, als 10-jähriger Junge konnte ich nicht verstehen, was das ist, die Kommune und so. Der hat, weil er Saarländer war von Hause aus, die Kommunen immer gesagt. Ja. Mhm. Und dann hat er mir die erste Lektion in Geschichte erteilt, nämlich er sagte, der war als deutscher Soldat vor Paris gelegen, und der Krieg war beendet, 1971. Und dann bekamen die deutschen Truppen den Befehl, fliehendes Gesindel aus Paris gefangen zu nehmen oder gleich abzuknallen. Mhm. Und dann schreibe ich ja dann auch im Buch, und da hat er sich überlegt, wie das denn kennt Sinn, dass die Preußen und die Franzosen, die doch Erbfeinde wollte sind, sich da plötzlich so verbündet haben. Mhm. Ja? Und das hat ihn stutzig gemacht, dass die Kommunaten da jetzt abgeknallt werden sollten. Und da hat er bei einem Patrouillengang die Gelegenheit genutzt, nachdem er eine Kommunadin kennengelernt hat und hat die Seite gewechselt. Mhm. Ist er dann rübergegangen auf die Seite der Pariser Kommune.
Ja, klug gedacht, ne?
Ja.
Ja, klug gedacht. Das kann einen in der Tat stutzig machen. Wir waren eben bei Pfarrer Eckert. Dein Vater war dann also religiös, ne?
Mein Vater war religiös, ja.
Ja. Und du bist ja dann schlimmer Atheist geworden, beschreibst du ja. Gab es da einen Konflikte zwischen euch wegen der Religionsfrage?
Nein, überhaupt nicht. Mein Vater war zwar religiös, im Sinne, dass er an den lieben Gott geglaubt hat, aber er war kein Frömmler und war auch immer ein weltoffener Mensch, der sich auch, als er dann sich in der evangelischen Kirchengemeinde in Weinheim engagiert hat, auch immer Krach hatte, ja, mit dem Dekan. Nicht zuletzt auch, weil, wenn der Dekan die Deutungshoheit über bestimmte Bibelstellen beanspruchte, mein Vater ihn immer provoziert hat und hat gesagt, da gehe ich erst mal zum Pfarrer Eckert und frage den, ob das wo ist, was sie mir doch erzähle. Ja. Und da hat er natürlich einen dicken Hals gekriegt. Und den Pfarrer Eckert lebte ja in der Kurpfalz. Und mit dem hat sich mein Vater dann öfters mal beraten, ja, wenn es um solche Auslegungen von Bibelstellen ging. Das hat natürlich den konservativen Dekan die Palme gebracht, wenn der Arbeiter Schorsch Metz kam und hat vom Pfarrer Eckert erzählt.
Ja.
Ja. Also er war kein Frömmler, überhaupt nicht.
Du hast deinem Buch ja den Titel gegeben, naja, unsere Liebe reicht da aus. Wem hast du diesen Satz in den Mund gelegt? Denn er ist in Anführungsstrichen.
Ja, ich habe ihn gar nicht in den Mund gelegt. Ich habe ihn hier quasi in Anführungsstriche gesetzt, weil es ein Zitat ist. Mhm. Unsere Mutter hat nach dem Tod des Vaters autobiografische Aufzeichnungen hinterlassen und hat, ja, wenn man so will, das nochmal so ein bisschen ihr Leben Revue passieren lassen und aufgeschrieben, was sie erlebt hat als Kind, als junge Frau und. Und auch in der Ehezeit, wo halt oft, ich will nicht sagen Armut, aber Geldnot herrschte. Und in diesem Kampf zur Überwindung der Armut war natürlich auch das Eheleben streckenweise mal angespannt. Und das hat meine Mutter kommentiert mit diesem, wenn man so will, schönen Satz, naja, unsere Liebe reicht da aus. Also trotz allem, trotz allem Kampf ums tägliche Überleben, die Liebe war ja da. Mhm. Ja. Das ist also kein hineininterpretierter Satz, sondern es ist ein authentischer Satz.
Mhm. Wie viel von den Aufzeichnungen deiner Mutter spielt in dein Buch hinein?
Ich habe den Kapiteln ja fast immer Zitate, erkennbar als Zitat aus den autobiografischen Aufzeichnungen meiner Mutter da vorangestellt. Und das spielt natürlich eine entscheidend große Rolle, weil ich das auch nicht kommentieren wollte. Sie hat es ja so aufgeschrieben, wie sie es aufgeschrieben hat. Und habe ihre Aufzeichnung auch nie ausgedeutet. Ja, sondern nur zum Anlass genommen, die dahinterstehende Geschichte, wie ich sie erlebt habe. Wenn es also zum Beispiel um Armut ging. Was ich an den Aufzeichnungen meiner Mutter sehr intensiv mitempfunden hatte, war, als sie war die älteste von 18 Geschwistern, von 18 Kindern, 17 Geschwister. Und sollte eigentlich keine Lehre machen. Ja? Weil mein Großvater, die Rote Socke, der Meinung war, sie hätte zu Hause genug zu tun. Und da hat sie ja selber, aus freien Stücken ist sie dann in die Fabrik gegangen und hat einen Lehrvertrag unterschrieben. Und hat die Unterschrift ihres Vaters gefälscht. Ja? Hat dann, also diese Lehre, die sie gemacht hat, nannte sich Stepperin, also ein Beruf aus der industriellen Schuhmacherhandwerk, hat sie Stepperin gelernt und diesen nationalsozialistischen Arbeiterrat in der Firma fiel das auf, dass die Unterschrift da irgendwie komisch sei. Ne? Und haben dann den Großvater da besucht und der wusste ja, dass die Unterschrift gefälscht ist. Ja, und er wusste ja, dass seine Tochter da jetzt sich dafür schämt und dass die jetzt gleich möglicherweise entlarvt wird. Und er war ja so clever und hat daneben geschrieben, neben diese gefälschte Unterschrift, in der krakeligsten Schrift, zu der er fähig war, die aber der Unterschrift am nächsten kam, diese Unterschrift ist echt, ja, gezeichnet Andreas Günther. Ja. Und dann war alles in Ordnung und so kam sie zu ihrer Lehre. Ja. Mhm. Und weil sie eine fleißige Gesellin war, hat sie einen Berufswettkampf in ihrer Berufssparte gewonnen und fühlte sich natürlich mordsgeehrt. Und diese Gausiegerinnen, die wurden ja dann auch eingeladen nach Weimar, also im Sinne der NS-Ideologie. Mhm. Und da lernte sie halt mehrere junge Männer kennen und da schreibt sie sehr intensiv über die Anfänge der ersten Liebe und wie der Krieg dann alles kaputt gemacht hat. Ja. Also immer wenn sie sich so ein bisschen neu verliebt hatte, da war ihr Partner praktisch schon wieder tot, ja, oder an der Front und man hat nie mehr was von gehört. Ja. Und das fand ich zum Beispiel auch eine ausgesprochen intensive Sache, weil sie hat es zwar aufgeschrieben, aber sie hat es uns damals nicht erzählt. Mhm. Ja? Das, was ich da jetzt verwendet habe als Zitat, ist sozusagen posthum ist uns bewusst geworden. Ne? Mhm.
Das fällt mir übrigens an mehreren Stellen in deinem Buch auf, dass so ein rotes Bewusstsein, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt gleichbedeutend war, ja, mit einem feministischen Bewusstsein, nenne ich es jetzt mal, also auch für die berufliche Emanzipation der Töchter zu sorgen, das ging nicht ungefähr also unbedingt einher, obwohl die Arbeiterinnenbewegung auf der anderen Seite die ist, die beispielsweise das Wahlrecht für Frauen 1918 überhaupt erst erkämpfte. Das ist so, ne? Also da waren schon so altertümliche Vorstellungen. Absolut. Da weiterhin auch am Wirken, ne?
Absolut. Also mein Großvater, mütterlicherseits, ja, Andreas, von dem ich ja große Stücke halt war, was das angeht, ein absolutes Arschloch. Ja, also der muss ja gevögelt haben wie ein Karnickel, ja, dass der 18 Kinder in die Welt setzte und seine Frau, die ja praktisch ihr gesamtes Erwachsenenleben war, die ja fast nur schwanger oder im Wochenbett, ja, Und sie hat es ihnen ja dann auch später mal gesagt, Andreas, nach dem 6. hättest du eigentlich aufhören können. Ja? Aber das war dem offensichtlich egal. Ja? Das war zwar ein feiner Kerl, aber was das angeht, der hat ja auch fürsorglich für die Familie gesorgt, ja, und gekämpft. Aber im Verhältnis zu seiner Frau war es ein Arschloch.
Mhm. Du bist natürlich gefragt worden, das hätten wir jetzt auch gemacht, wie viel von deiner Geschichte ist Fiktion, wie viel ist wahr? Und du hast dazu Folgendes geschrieben, das darf ich kurz mal zitieren in deinem Nachwort. Von den ersten Lesern des Manuskriptes bin ich gefragt worden, ob alles, was ich erzähle, der Wahrheit entspricht. Ich versichere, alles ist wahrhaftig. Nun gehst du ja bewusst mit den Worten um und deswegen die Frage, was bedeutet das genau, wahrhaftig?
Ich habe an zwei Stellen des Buches etwas erfunden. Und zwar ist das einmal das Ende des Krieges in Weinheim, als die amerikanischen Truppen sich den Weinheimer Stadtgrenzen näherten und ein Zug von Entgegenkommenden mit weißen Fahnen, angeführt von dem Fabrikunternehmer Freudenberg, die Amerikaner da begrüßte. Das ist so nicht passiert. Passiert ist, dass die Zivilbevölkerung aufgefordert war, weiße Fahnen rauszuhängen oder weiße Bettlaken, und dass Richard Freudenberg die dann eingerückten amerikanischen Truppen zwar begrüßte, aber es gab nicht diesen Zug in Richtung jetzt dieser sich nähernden amerikanischen Truppen. Das gab es nicht, und ich schreibe dann auch im Nachwort, was davon erfunden ist und was nicht. Aber mit dem Begriff wahrhaftig meinte ich, es hätte tatsächlich so sein können. Das ist also jetzt nicht nur ganz aus der Luft gegriffen, sondern es ist jetzt nur mit meiner Fantasie etwas ausgeschmückt, was so hätte sein können. Es gibt noch eine zweite Stelle, die auch so hätte sein können. Und zwar ist das der Selbstmord des Personalchefs, der meinen Vater damals als Jungarbeiter einstellte. Dieser Selbstmord ist zwar erfunden, bezogen auf diesen konkreten Personalchef, aber Selbstmorde von Juden, die waren ja nicht selten in der Zeit. Wenn da so ein Überstellungsbefehl kam, nach Theresienstadt zu fahren und so, da gab es nicht wenige Selbstmorde, die dem antisemitischen Druck der Nazis nicht standhielten. Aber alles, was ich jetzt wirklich erfunden habe, habe ich dann auch als solches gekennzeichnet. Ja? Und alles andere, was in dem Buch drin steht, auch wenn es an manchen Stellen sehr, sehr unwahrscheinlich oder erstaunlich klingt, ist wahr. Das ist dann tatsächlich so passiert, beziehungsweise habe ich so erlebt und oder ist mir so von meinem Vater und meinen Eltern auch so übermittelt worden.
Mhm. Ja. Genau, du warst ja natürlich bei vielem nicht bei. Dein Buch setzt ein mit dem 21. Dezember 1919, der Geburt deines Vaters. Und da, auch wenn du es erzählt bekommen hast, natürlich stellst du dir das vor und beschreibst das. Also insofern ist es auch romanhaft, ne?
Ja, ja.
Ja, kann man so sagen. Wenn wir eben darüber geredet haben, über die Figur von Eckart, dann hast du schon darauf hingewiesen, diese tiefe Zerspaltenheit der Arbeiterinnenbewegung von 1928 bis 1933 kommt es nicht zu einer Einheitsfront. Sicherlich eine wesentliche Ursache. Insofern war Pfarrer Eckart ein sehr, sehr kluger politischer Mensch, wie es ja einige gab. Diese Spaltung konnte nicht überwunden werden. Das war eine Voraussetzung dafür, für den Sieg des Faschismus dann am 30. Januar 1933, dem ging natürlich voraus, nach der Wahlniederlage im November 1932, dass weite Kreise der Industrie, der Banken, des Militärs, der Bürokratie jetzt hier den Hindenburg bestürmten, jetzt macht den Hitler zum Reichskanzler. Und dann im Faschismus natürlich auch eine wesentliche Rolle spielten. Wie war das denn mit der Firma Freudenberg? Vielleicht mal ganz kurz noch. Welche Rolle spielte die denn im Faschismus?
Komme ich gleich drauf konkret zurück. Aber nochmal zur Erinnerung. Wir haben in Marburg ja den Faschismusforscher Rainer Kühnel. Mhm. Er ist leider gestorben gehabt. Und eine der Forschungsergebnisse von Rainer Kühnel war, dass die Nazis zwar zwischen 1928, 1929 und 1932 einen enormen Aufschwung erlebten, dass sie aber nie in einer reichsweiten Wahl die Mehrheit hatten. Sie waren zwar stark, aber sie waren keine Mehrheit. Eine Mehrheit erhielten sie erst, als die anderen nationalkonservativen Parteien...
Also keine absolute Mehrheit.
Keine absolute Mehrheit.
Eine einfache Mehrheit hatten sie bei den Juliwahlen 1932. Ja, okay. Ne?
Also keine absolute Mehrheit. Mhm. Ja. Mhm. Diese absolute Mehrheit haben sie erst erreicht, als A, die anderen konservativen, nationalkonservativen Parteien sich denen anschlossen oder unterordneten. Und zweitens, als dann diese Eliten den Hindenburg aufforderten, macht den zum Reichskanzler. Und er machte es dann auch. Dass da natürlich ein ungeheurer Machtzuwachs für die Nazis erfolgte. Und da muss man sich das nochmal ein bisschen auch vor dem geistigen Auge in Erinnerung rufen. Im Januar 1933 wird der zum Kanzler gemacht. Im Februar 1933 brennt der Reichstag und in einer riesigen Propagandamaschine wird dieser Reichstagsbrand den Kommunisten in die Schuhe geschoben. Das ging ja über Wochen. Ja, und mit den Kommunisten, allen Linken, auch den Sozialdemokraten, das war ja nicht nur jetzt damit die Kommunisten, das ging ja über Wochen. Da war natürlich eine Stimmung, eine antikommunistische Stimmung entfacht worden, unter denen die KPD, der damaligen KPD, natürlich ungeheuer leiden musste. Und dann kam der 1. Mai 1933. Mhm. Zum letzten Mal konnten die damals sogenannten freien Gewerkschaften ihren Maifeier machen. Und am 2. Mai sind über Hunderttausende von Gewerkschaftern verhaftet worden, in die Zuchthäuser und die ersten KZs verschleppt worden. Also mit dem 2. Mai 1933 sind die Träger, die möglichen Träger eines antifaschistischen Widerstands schon mal total enthauptet worden und entleibt worden. Ja. Mhm. Das wird so ein bisschen vergessen, ne, wenn man sagt, also das Versagen der Arbeiterbewegung. Ja, stimmt, ja, aber man muss auch wissen, welchen Aderlass die Arbeiterbewegung in den Monaten ab 2. Mai 1933 hinnehmen musste. Ja.
Ja, bevor wir zu Freudenberg kommen, das sollten wir natürlich der Wahrheit halber auch einführen. Dieser 1. Mai 1933 war natürlich kein Ruhmesblatt für den ADGB, für den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund. Er firmierte unter dem Nationalen Tag der Arbeit. Da hat der ADGB mitgemacht, in der Hoffnung, er könnte seine Organisation erhalten und musste sich dann, wie du es gerade geschildert hast, allerdings einen Tag später eines Besseren belehren lassen. Da wurde sie nämlich illegalisiert.
Eine grandiose Fehleinschätzung, ja, in der Hoffnung.
Abendroth hat das ja auch schwer kritisiert.
Ne? Ja, also das war eine grandiose Fehleinschätzung. Das wird sich alles auslaufen und die sollte man nicht hochreden oder man müsste sich mit denen arrangieren. Es gab ja auch dann noch diese Strasser-Linie innerhalb der NSDAP, von der man hoffte, ja, man könne doch mit denen wenigstens und so. Weil absoluter Unsinn, wie sich das herausstellte. Also eine Fehleinschätzung, eine tödliche Fehleinschätzung, muss man sagen.
Ja, aber jetzt lass uns zur Firma Freudenberg kommen und ihre Rolle im Faschismus.
Ja, also die Firma Freudenberg ist ja, wie gesagt, auch heute noch ein Familienunternehmen, eine große Dynastie, wenn man so will, die anfing als lederverarbeitende kleine Fabrik und die dann aber mit der zunehmenden Automobilisierung wohl auch den Zug der Zeit erkannt hat und sich dann auch spezialisiert hat auf diese, habe ich schon erzählt, die Simmering. Ne? Mhm. Und da nahm natürlich diese Firma mit der Simmering-Produktion, mit Kunstleder, mit Fließstoffen und sowas, natürlich einen enormen Boom auf sich. Wobei diese Familie nicht Träger des Faschismus waren. Sie standen dem Faschismus sehr distanziert gegenüber. Also der alte Patriarch Richard wollte zunächst mit diesen Plebejern der NSDAP nichts zu tun haben. Er wollte sich auch von niemandem reinreden lassen in seine Fabrikgeschäfte. Und daher stand er da recht distanziert gegenüber. Zumal auch in der Dynastie der Freudenberger angeheiratete Mitglieder waren, die jüdischen Glaubens waren. Also auch diesen Antisemitismus, lehnte der Patriarch Richard Freudenberg ab. Aber im sich arrangieren mit der neuen Zeit und als kriegswichtige Produktionsstätte wurde er natürlich auch hofiert und wurde dann auch Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Er war dann auch Mitglied im NS-Wirtschaftsrat. Ja? Obwohl er innerlich auf Distanz ging, war er natürlich Nutznießer dieser Zeit und ist dann auch unter dem, ich weiß nicht, ob unter Druck oder freiwillig, trieb es ihn, dann auch Mitglied der NSDAP geworden, 1942. Ja. Da muss man zu dieser Figur noch Folgendes sagen. Er war zwar ein autoritärer Hund und hat auch seinen ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden, den Leonhard Zeib, der KPD-Mann war, aus dem Betrieb geschmissen. Der hat ihn nämlich bei einer Betriebsversammlung beleidigt, hat ihn als Ausbeuter bezeichnet. Und dann hat er rausgeschmissen. Zeib kam in ein KZ später. Aber Richard Freudenberg setzte sich beim damaligen baden-württembergischen Ministerpräsident dafür ein, den wieder rauszuholen. Ja? Also die waren zwar Feinde, aber so Feinde, dass er dem jetzt das KZ Anhalts wünschte, das wiederum nicht. Also er hat ihn hat mitgeholfen, dass der da rauskam. Und Leonhard Zeib hat dann in Weinheim eine Gaststätte aufgemacht. Ja? Der spielt dann später nochmal eine Rolle, dieser Leonhard Zeib. Der war nämlich klug. Der hat dann kurz bevor die Amerikaner einrückten, im Rathaus angerufen, hat sich als Bevollmächtigter der Wehrmacht ausgegeben und hat gesagt, alle Fahnen einrollen, alle Uniformen ausziehen und Verteilung der Lebensmittel an die Bevölkerung. Ja. Und hatte das sozusagen im Auftrag der obersten Heeresleitung gemacht und dem Befehl hat man dann auch Folge geleistet. Ja.
Und damit möglicherweise Blutvergießen verhindern. Ne?
Ja, genau.
Bevor wir zur Lesung kommen, möchte ich noch zu einer Figur kommen, die neben dem Schuster Salomon meine Lieblingsfigur mit ist in deinem Buch. Also das ist die Hebamme Gromotka, die, ich weiß gar nicht, wie viel Metzens auf der Welt verholfen hat. Wenn diese Figur auftaucht, dann hat man beim Lesen das Gefühl, da kann ja gar nichts schief gehen, also alles safe, die Frau ist kompetent und wenn es Schwierigkeiten gibt wie Steißgeburten, das managt die auch. Und so ist es ja auch, das managt sie auch und dann zieht deine Familie um und sie ist nicht mehr zuständig und dann passiert auch prompt eine Katastrophe. Wir sind in Corona-Zeiten, über das Gesundheitssystem ist viel die Rede. Wir wollen jetzt nicht reaktionär sein. Wir wissen, dass Kindersterblichkeit natürlich gesunken ist, auch durch den medizinischen Fortschritt. Nichtsdestotrotz wünscht man sich da vielleicht solche Figuren wie Gromotka, was so etwas wie Geburt betrifft, wieder zurück. Oder nicht in diesem anonymisierten Gesundheitsbetrieb, den wir da heute haben. Oder sind wir da jetzt reaktionär eingestellt?
Ach nein, die Kategorien reaktionär, die, finde ich, greift da nicht. Also die Frau Gromotka hat tatsächlich... Die war ja zeitlos alt, die ist ja nie gealtert, die war auch nie jung, die war schon immer so, wie sie war. Die hat also zwischen 1955 und 1919, ich weiß nicht, wie viel Metze auf die Welt gebracht. Sie war Gemeindehebamme. Ja? Also wenn sie überhaupt mit irgendwelchen historischen Vorbildern vergleichbar ist, dann eher so mit den weißen Frauen. Mhm. Ja.
Ja.
Den Kräuterfrauen, also die weitaus mehr über die Weiblichkeit, über die weibliche Sexualität und den weiblichen Körper wussten als manche Schulmedizin. Dass die Schulmedizin natürlich ein Fortschritt war und geworden ist, das ist ja nicht zu leugnen. Und in dem Buch, finde ich, ist das, meine ich, auch ein bisschen differenziert dargestellt. Frau Gromotka wird ja zu dieser Geburt gerufen, nachdem es vorher ihr nicht gelungen war, ein Kind zu retten, das eben tot auf die Welt kam. Ja. Und der Frauenarzt, der dann bei dieser katastrophalen Entbindung versagt hat, das ist ja real, war ja so passiert, der wird natürlich im positiven Sinne konterkariert durch einen anderen Frauenarzt, der die Folgen dieses Fehlers auch wieder, wenn man so will, heilt. Ja? Also insofern, Frau Gromotka ist schon eine interessante Figur. Ich weiß gar nicht, wann sie gestorben ist. Ich habe mich nie darum gekümmert.
Ja, die taucht dann plötzlich nicht mehr auf in deinem Buch. Das hat mich ja.
Ja, ich, also vielleicht wollte ich sie auch gar nicht sterben. Das, vielleicht lebt sie ja heute noch.
Ja, ja, das ist eine schöne Vorstellung. Du sagtest Gemeindehebamme, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Stadtteil, wo deine Großeltern aufgewachsen sind, das ist der ärmere Stadtteil gewesen von Weinheim, der ist besonders gewesen, ne?
Ja, ja, das ist war ein Arbeiterwohngebiet, ja. Das außerhalb der engeren Stadt gebaut worden ist, das kann man heute auch noch sehen, sieht auch immer noch schön. Ein Arbeiterwohngebiet in der Nähe der Fabrik, kleine Häuschen. Und weil das so außerhalb des Stadtzentrums war, nannte man das die Kolonie. Ja? Und die Kolonie deshalb, weil die Kolonie, also das Arbeiterwohngebiet, so weit vom Stadtzentrum entfernt waren, wie die deutschen Kolonien in Südwestafrika vom Mutterland. Ja. Ja, das war also die Kolonie. Und die Kinder, die in der Kolonie groß geworden sind, in der ich auch geboren wurde, nennt man die Kolonie Räuber oder im Dialekt die Kolonie Reiber. Ja, also heute noch, ältere zumindest sagen noch, wenn man sagt, wo man geboren ist, ach, Kolonie Reiber. Ja. Ja, das ist halt so. Und die Frau Kromotka war halt die für dieses Arbeiterwohngebiet zuständige, die Instanz, wenn es um Geburten ging. Und die war tatsächlich souverän, das muss man schon sagen. Ja? Die Frau Kromotka hatte vieles tatsächlich im Griff.
Ja, so beschreibst du sie auch, ja. Ja, Pitt, du hast dich glücklicherweise bereit gefunden, für uns exklusiv hier beim Trotzfunk einige Szenen einzusprechen. Und wir fangen an mit einem kleinen Ausschnitt, in dem du den Opa Franz beschreibst, aber damit eigentlich auch die Auswirkung des Ersten Weltkrieges auf viele deutsche Männer. Ja, du beschreibst auch die nationalen Haltungen, die es in der Sozialdemokratie gab, die ja im August 1914 den Kriegskrediten zustimmte, als der Kaiser keine Parteien mehr kannte, sondern nur noch Deutsche. Ja, und wir lernen auch schon viel aus dem Alltag von Weinheim kennen. Und jetzt bist du an der Reihe.
Viele Männer waren in den Schützengräben und auf den Schlachtfeldern gefallen oder in Kriegsgefangenschaft geraten. Die wenigen, die nach Hause entlassen worden waren, kamen als seelische und körperliche Krüppel zurück. Sie waren als Arbeitskräfte kaum zu gebrauchen. So auch Franz Metz, mein Großvater. Er litt bereits vor dem Krieg an einer Wirbelsäulenverkrümmung, die ihm die Ausübung seines Berufs als Geselle erschwerte und am Ende verwehrte. Mit Fleiß und Sparsamkeit gelang ihm der Bau eines kleinen Eckhauses in der alten Landstraße. Das scheppe Kleingartengrundstück am nächsten Bacher Berg, das der Buckel genannt wurde, hatte Eva mit in die Ehe eingebracht. Der Buckel warf dürftige Erträge an Obst, Gemüse und Kräutern ab, die eingeweckt wurden, solange es die Gesundheit der Großmutter erlaubte. Der körperliche Zerfall von Franz ging mit wachsender Bösartigkeit einher, wie es manchen Männern eigen ist, die mit Stolz und in glänzender Rüstung in die Welt hinaus galoppieren und als Stiefelknecht in Lumpen zurückgekrochen kommen. Der Kaiser hatte es ihnen versprochen. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Franz Metz war zwar sozialdemokratischer Gesinnung, aber vor allem deutsch. So wie der Kaiser es ihm ins Hirn gepflanzt hatte. Er fühlte sich betrogen, wie viele andere, die begeistert in den Krieg gezogen waren. In solchen Seelen wächst leicht Hass auf alle, denen es besser geht. Sie bäumen sich auf und müssen mühsam erkennen, dass sie auf der Schattenseite der Gesellschaft gestrandet sind, wo sie sich ums Verrecken nicht einrichten wollen, aber es dennoch müssen. Dem tüchtigen Gesellen, der es zum Meister mit eigener Werkstatt bringen wollte, hatte der größenwahnsinnige Kaiser, der Giftkrieg und die kargen Almosen der Fürsorge in die Hacken getreten. Der Handwerkertraum vom stolzen Werkstattmeister, vom geschickten Beherrscher von Hobel, Säge und Schraubzwingen, vom strengen, aber gerechten Gebieter über Gesellen und Lehrbuben, vom Mannsbild mit respekteinflößender Statur und Ansehen bei den Leut, zerstob mit zunehmender Lähmung seiner Gliedmaßen. Die Familie verarmte. Der Abstieg vollzog sich auf eingeseifter Rutschbahn. Franz wird sich von dieser Demütigung Zeit seines Lebens nicht mehr erholen. Am Ende wird er am Küchenfenster des Hauses in der alten Landstraße sitzen und mit den Krähen um die Wette krächzen. Während im Weinheimer Musebrotviertel im Wohngebiet Prankl ein Haus nach dem anderen für die wohlhabenden Beamten hochgemauert wurde, entstand diesseits der alten Landstraße die Kolonie, eine Arbeitersiedlung, in der das Metzsche Häuschen wie ein Mahnmal wirkte. Kolonie wurde diese Siedlung genannt, weil sie so weit vom Weinheimer Stadtkern entfernt lag wie Deutsch-Südwestafrika vom kaiserlich-deutschen Mutterland. Kinder, die hier geboren werden, nennt man bis heute Kolonie-Reiber.
Ja, nun machen wir einen Sprung in die Nachkriegsgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Da versammeln sich im Sommer 1948 die Freunde der ehemaligen Kolonie-Reiber-Bande. Vielleicht ganz kurz, was war das für eine Bande?
Das waren die Jungs aus dem Viertel da.
Genau, und da taucht auch der Lochbacker auf, nochmal zur Erinnerung. Wir hatten den eben schon, das war dieser sadistische Lehrer. Ne? Und dann würde ich sagen, Pitt, leg los.
Unbekannte Gegend. An einem Sommerabend des Jahres 1948 versammelten sich auf dem nächsten Becher Buckel die Freunde der ehemaligen Kolonieräuberbande, die den Krieg überlebt hatten. Der Griesbrei-Heuner war abgemagert, aber schunscht ohne weitere Verletzung aus französischer Gefangenschaft zurückgekehrt. Der Hartmannshenner kehrte aus britischer Kriegsgefangenschaft zurück. Sein Traum vom Panzerkreuzer rheinabwärts mit roter Beflaggung hatte er begraben müssen. Baldur Kröckel, der Lochbacken-Rächer in HJ-Uniform, kam Unterschenkel amputiert. An der Ostfront hatte ihn ein Partisan gestellt und ihm den Haxen abgeschossen. Im Feldlazarett hatte ihm eine zwangsverpflichtete russische Ärztin das Bein unterhalb des Knies amputiert. Danach wurde er auf einem Pferdekarren nach Königsberg gebracht, wo er auf einem mit kriegsversehrten, überfüllten Frachter über die Ostsee in Richtung Kiel befördert wurde. Von dort wurde er auf die Nordseeinsel Föhr überführt, die als riesiges Lazarett eingerichtet worden war. In Wiek traf er seinen Schulfreund Hans Hört wieder, dem Dutzende von Granatsplittern aus dem Leib geschnitten worden waren. Aber darüber wollte niemand reden. Alle spürten, dass die Rädchen einer riesigen Vernichtungsmaschine geworden waren. Dass sie davongekommen waren, empfanden sie als Geschenk, das sie mit Scham erfüllte. Sie wussten, dass fürchterliche Verbrechen begangen worden waren. Sie hatten sie gesehen oder waren daran beteiligt gewesen. Wo ein deutscher Knobelbecher hingetreten hatte, wuchs kein Gras mehr. Eine saubere Wehrmacht gab es nicht. Sie wussten es. Und sie wussten auch, dass die hinter ihren Rücken operierenden SS-Verbände besonders schlimm gewütet hatten. Sie fühlten sich besudelt. 7 bleiche Männer saßen um das kleine Lagerfeuer. Stundenlang starrten sie schweigend in die Glut, als wollten sie geheimnisvolle Zeichen deuten. Manchmal stand einer auf und legte einen Scheit nach. Obgleich sie Männer geworden waren, fühlten sie sich wie kindliche Pfadfinder am nächtlichen Lagerfeuer in einer Gegend, in die sie sich verirrt hatten. Es fehlte ihnen die alten Lieder. Sie hatten die falschen gelernt. Der baumlange Hermann Hohnadel, den man wegen seines mächtigen Zingens die Nas nannte, brach das Schweigen. Leckt mich am Arsch, ist das romantisch. Sie blickten auf Hermann. Sie verstanden ihn nicht recht. Sie begannen zunächst zaghaft, dann anschwellend zu lachen. Hermann hatte diesen Satz mehr vor sich hin gemurmelt als deutlich ausgesprochen. Er war mit seinen Gedanken bei seiner Erna, die er nun endlich bald heiraten wollte. Zwar hatte sie leicht vorstehende Schneidezähne, die auch bei geschlossenem Mund auf die Unterlippe stießen, aber das störte ihn nicht. Sie war herzensgut und konnte verdammt gut kochen. Es war ihm herausgerutscht. Und kleinlaut versuchte Hermann zu erklären, ja, ich war doch gerade bei der Erna. Das Gelächter wurde noch lauter. Ja, deun Zinke und von der Erna die Zeh, das gibt ein Haas mit einem langen Rissel. Deu Schlappmaul und von der Gunhild der Appetit, der kenne eier Kinder, der Spargel quer neu schiebe. Von deiner Frieda, die Graus Gosch, von der das Rote Parteibuch, da rufe die doch schon bei der Kindstaf Rotfront. Moin Verstand und von der Lisbeth de Wille, das gibt bestimmt mal einen Nobelpreisträger. Und das ging noch eine Weile so, bis keinem mehr eine Pointe einfallen wollte. Nach einer Pause sagte Baldur, der sommersprossige Fuchs, dass er das mit der Lochbagge nicht hätte machen sollen. Sie starrten ihn fassungslos an. Baldur erzählte. Sie wussten nicht, dass er dem Sadisten die Hände zertrümmert hatte. Bis weit nach Mitternacht diskutierten sie über Schuld und Sühne, Gerechtigkeit und Rache, angemessene Strafe, Verantwortung und Vergebung. Sie alle verziehen Baldur, denn die Lochbagge habe es verdient. Baldur hatte seine Untat vor ihnen, dem höchsten Gericht, bekannt. Er war mit der Beinamputation ausreichend bestraft worden. Aber was werde wohl passieren, wenn die Russen sich in Deutschland genauso benehmen würden, wie wir bei Denne? Und was wird sein, wenn die Juden gerechte Strafen für die Täter und Mörder einfordern werden? Das bringt nicht viel, so rumzusimulieren. Was die Zukunft bringt, das weiß kein Mensch genau. Aber mehr wisse, was in der Vergangenheit los war. Und mehr misse draus lerne. So weit soll man es nie mehr kommen lassen. Nie mehr. Nie mehr. Und vor allen Dingen nahmen sie sich vor, nicht mehr zu schweigen, wenn Sauereien passierten. Unseren Kindern sollte es besser gehen als uns. Darin waren sie sich einig. Das war ein Versprechen auf die Zukunft, ein Eid. Der Hartmannshenner wollte die Masse zum revolutionären Kampf mobilisieren. Aber die Hauptsache ist, ich kann im Monomer Hafe schaffen. Der Griesbreiheiner kündigte an, ein Maurergeschäft zu gründen. Und ans Haus hänge ich ein großes Schild mit goldenen Buchstaben. Heinrich, Griesbrei, Grünewald und Söhne. Sie lachten. Und ein erster Auftrag kommt vom Bauherrn Hert, meldete sich Hans. Große Küche, Wohnstub, Bad mit fließend heiß Wasser, ein kleines Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer bitte. Eins für die Bube und eins für die Mädchen. Aber hottisch, Herr Grünewald. Sie redeten durcheinander, malten sich die Zukunft aus. Nur Schorsch schaltete sich nicht in die Entwürfe der schönen Luftschlösser ein. Er litt unter Magenschmerzen. Im Himmel zeigte sich bereits ein zartes Rosa. Schorsch, was ist? Wurst du Kornplan für die Zukunft? Ich will erst einmal das elende Marekschwier wegmachen lassen. Und wenn sie mich dann noch will, dann werden wir weitersehen. Ja und? Wer ist es dann? Stammt die aus der Kolonie? Na, die kommt aus dem Ruhrgebiet. Die spricht aber schon wollnummerisch wie Orni aus der Hinnergass. Und als hätten sie auf das Stichwort gewartet, stimmten sie im Kanon das Hinnergässerlied an. Ich schlaf nicht weiter mit, bis an die Boxerbrick. Ich schlaf nicht weiter mit, bis an die Brick. Die Gänse, die beiße mich, die Buwe schmeiße mich. Die Gänse, die beiße mich, die Buwe schmeiße mich. Ich schlaf nicht weiter mit, bis an die Boxerbrick. Ich schlaf nicht weiter mit, bis an die Brick. Und jetzt alle und dann wir von vorn, schrie einer. Die Rittel und die Rattel hat ein grätzig Gesicht und ein Geschwier am Arsch wie elektrisch Licht. Der Griesbreiheuner erntete zusätzliche Lacher. Frau Rügel und Frau Radl haben einen pickeligen Teint und Vorunkel am Gesäß. Sie leuchten wie bei einer strombetriebenen Laterne.
Ja, Pitt, und nun machen wir einen Sprung in die Realitäten der Adenauer Republik der 1950er Jahre.
Artikel 1 des Grundgesetzes. In der Bundesrepublik Deutschland nahm die Grundtorheit des Jahrhunderts, der Antikommunismus, wie Thomas Mann es nannte, besonders kämpferische Züge an. Ebenso dämliche wie unbedeutende Formulierungen im KPD-Programm wie Sturz des Adenauer Regimes nahm die Bundesregierung zum Vorwand, das Verbot der KPD beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Der Kommunistischen Partei Deutschlands sollte endlich der Gar ausgemacht werden. Was manchem furchtbaren Juristen und Kommunistenfresser als Nazi nicht gelungen war, durfte er nun als Wendehals in der Bundesrepublik fortsetzen. Man wollte nicht nur die KPD treffen, sondern alle abschrecken, die dem Adenauer-Kurs der Westintegration und der Remilitarisierung nicht folgten. Pfarrer Eckert wurde zusammen mit 6 weiteren Angeklagten als Staatsfeind zu 9 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Paradoxerweise weist die KPD, die nach der Verabschiedung des Grundgesetzes konsequent für die Einheit Deutschlands warb und die Spaltung ablehnt. Ende April 1956 saß Tante Frieda schluchzend in unserer Küche. Die Cousinen Ulla und Emmy und Cousin Sigis waren ebenfalls kaum zu beruhigen. Die Kripo hatte Onkel Heiner, den Hartmannshenner, an seinem Arbeitsplatz auf der Mannheimer Werft verhaftet. Er wurde in Handschellen abgeführt. Onkel Heiner war Kreiskassierer der Weinheimer KPD und galt somit als ein besonders gefährlicher Kader eines bevorstehenden kommunistisch angezettelten Weltenbrands, als dessen lokaler und konspirativ agierender Vermögensverwalter er galt. Die vermuteten Millionen gefälschter D-Mark russischer Herkunft zur Finanzierung des bewaffneten Aufstands, die fanden sich weder in Friedas Zuckerdose im Küchenbuffet noch unter dem Elfmeterpunkt des TuS-Platzes, auf dem Henner sonntäglich als Mittelstürmer im Feldhandball kämpfte. Die Kriminalen fanden lediglich einen von Henner akribisch geführten Aktenordner mit Monatsbeitragsmarken. Da Henner ins Café Landes überführt worden war, gab man ihm Gelegenheit, unter polizeilicher Aufsicht und gefesselt, noch ein paar persönliche Dinge wie Waschlappen und Rasierzeug von daheim mitzunehmen. Tante Frieda und die jüngeren Kinder Emmy und Sigis waren nicht zu Hause, als die Schlapphüte mit Henner im Schlepptau in die Wohnung in der Mannheimer Straße einfielen. Ulla war die einzige Augenzeugin. Als sie ihren Vater in dieser Bekleidung zornig weinend erlebte, bekam sie Angst. Sie schrie: »Baba, geh nicht weg, Baba, du musst doch bleiben, bis die Mama kommt.« Ulla versuchte, ihn an seinen Beinen festzuhalten. Henner wollte seine Tochter zum Abschied noch einmal hochnehmen und trösten. Als er mit den gefesselten Händen nach Ulla griff, traf ihn ein wuchtiger Schlag ins Gesicht. Blut schoss aus einer Platzwunde, die den Mundwinkel aufgerissen hatte, und tropfte auf Ulla. Die schrie markerschütternd auf und tobte wie eine wilde Katze. Aus den Nachbarhäusern reckten sich einige Köpfe. Ein Kriminaler riss Ulla von den Beinen ihres Vaters und schubste sie weg. Die Polizisten packten ihn, zogen ihn vor das Haus, um ihn in die Grüne Minna zu verfrachten. Eine lange Blutspur führte von der Küche über das Treppenhaus zum Trottoir. »Artikel 1 vom Grundgesetz habe Diemer ins Gesicht tätowiert«, sagte Henner später.
Pitt, bevor wir in die 1960er Jahre, in ein Ereignis der 1960er Jahre springen, vielleicht noch eine Klärung. Da taucht nämlich eine Figur auf, die nennt sich Captain Ernst Braun. Gab es ja tatsächlich auch. Wer war das?
Captain Braun war ein Weinheimer Bürger, ein damals noch junger Mann, der auf das örtliche Gymnasium ging. Aber nach der Arisierung des Geschäftes seiner Eltern ist er mit in die USA emigriert, hat sich dort freiwillig für den Militärdienst gemeldet, um dann als amerikanischer Soldat wieder in seine Heimatstadt zu kommen. Und solche Offiziere der amerikanischen Armee waren ja auch, sagen wir, wichtig, erstens mal, weil sie ortskundig waren, zweitens, weil sie sprachkundig waren und drittens, weil sie natürlich auch, auch eine antifaschistische Repräsentanz hatten. Mhm. Ja, und dieser Captain Braun kommt also im Jahre 45 wieder in seine Heimatstadt zurück.
Kommen wir also jetzt zur Lesung, und da geht es, wie gesagt, von den 1950er in die 1960er, und vielleicht kann man dazu auch sagen, wir kommen in eine Gegenwart der 1960er Jahre, die von der Vergangenheit immer wieder eingeholt wird.
So ist es. Ein Passus, den ich jetzt lesen werde, heißt »Der rote Ball«. Im späten Frühjahr des Jahres 1966 musste Vater den Haushalt für eine Woche allein schmeißen. Unsere Mutter befand sich wegen einer Nachbehandlung in der Mannheimer Universitätsklinik. Es war ein Sonntagmorgen und Vater bemühte sich um das Mittagessen. Obgleich die Küche geräumig war, liefen wir ihm dennoch zwischen de Fies rum. Bestimmt hätte auch eine Küche in der Größe einer Turnhalle uns keine Ausweichmöglichkeit geboten. Das Problem war also nicht, dass wir ihm ständig in die Quere kamen. Vielmehr lagen Vaters ehrgeizige Ambition darin, uns mal was ganz besonders Feines kochen zu wollen. Gemeint war eine Kartoffelsuppe mit Wellfleischwürfeln. Hilfe wollte und brauchte er nicht. Und Hefeliskugger, erst recht nicht. Also schickte er uns in den Hof Ball spielen. Im großen Innenhof der Hauptstraße 35 befand sich ein kleiner, umzäunter Nutzgarten. Jedem Mieter stand eine abgegrenzte Fläche zur Bewirtschaftung zu. Unser Nachbar, der mit seiner Frau in der zweiten Etage wohnte, saß mit bösen Augen am Fenster und drohte uns, den Ball wegzunehmen, wenn er in eines seiner Beete fallen sollte. Nach einem missglückten Kopfball passierte es natürlich. Noch bevor er den Innenhof erreicht hatte, hatten wir unseren Ball schon geholt, aber am Nachbarn vorbeizukommen war wesentlich schwieriger. Er passte uns ab und kassierte im Kasernenton den Ball. Er verschwand mit ihm hinter seiner Wohnungstür. Mit schlechtem Gewissen schlichen wir zurück in die Wohnung. Wir erwarteten ein Donnerwetter. Vater merkte, dass da etwas nicht stimmen konnte und fragte nach dem Ball. Er explodierte. Heiliger Zorn entlud sich als wütender Tornado. Wir Kinder kannten seine Gefühlsausbrüche, wie sie allen sensiblen Gemütern eigen sind. Wir duckten uns vorsichtshalber weg. Wir erwarteten das Schlimmste. Stattdessen tobte unser Vater aus der Wohnung in den zweiten Stock. An der Wohnungstür des Nachbarn polterte er wie ein Irrwisch. »Gib den Ball raus, du Drecksack!« Und immer wieder: »Gib den Ball raus, sonst komm ich neu und hol man!« Er war auch noch in entfernteren Nachbarhäusern zu hören. Neugierige öffneten die Fenster. Warum schrie der Mann so? In der Wohnung des Nachbarn rührte sich nichts. Vater tobte mit unverminderter Lautstärke durch das Treppenhaus runter in den Innenhof. Er schrie mit donnernder Inbrunst zum zweiten Stock. »Wann in 2 Sekunden nicht der Baldo ist, da dreh ich dir die Dehr, eu du brauni Drecksau. Frier die Jude und heit die Kinder.« »Bravo, Metze Schosch, so ist recht.« Die alte Frau Sernerdinger, die im Haus 33 wohnte, war vor die Tür gekommen, um unseren Vater zu unterstützen. »Frier die Jude und heit die Kinder«, wiederholte sie lautstark. »Und endlich kriegt der Nazi mal Bescheid gestochen. Früher hat unser Ernst noch nicht einmal im Schlosspark sich auf eine Bank setzen dürfen und heit solle die Kinder nehmen mit dem Ball spielen dürfen und die braune Brut will immer noch bestimmen. Bravo, Metze Schosch!« Der Nachbar war im Dritten Reich Mitglied der NSDAP-Kreisleitung und einer der führenden SA-Männer in Weinheim gewesen. Er war vielen als 150-Prozentiger bekannt. Er war an der Sprengung der Weinheimer Synagoge beteiligt. Breitbeinig und mit einem Ochsenziemer wippend hatte er Spalier gestanden, als die letzten Weinheimer Juden im Schlossparkhof zusammengetrieben worden waren, um in Viehwaggons in das Konzentrationslager Gür am Fuße der Pyrenäen deportiert zu werden. Das geschah am 22. Oktober 1940. Der Jüngste war der 4-jährige Ernst Rapp gewesen. Frau Sernertinger war nicht unter ihnen. Ihr gewährte man eine Schonfrist, weil sie mit dem Arier Adolf Sernertinger verheiratet waren. Ihr 75-jähriger Vater Louis Oppenheimer überstand die Strapazen der Deportation und die hygienischen Verhältnisse in Gür nicht. Er starb am 30. November 1940, unterernährt und von Typhus geschwächt. Die Schwestern Henny und Regina Oppenheimer wurden am 10. August 1942 erneut in Viehwaggons gepfercht. Bei brennender Hitze, ohne Nahrungsmittel und Wasser, lediglich mit einem offenen Kübel für die Notdurft, ratterte der Zug nach Auschwitz. Viele lange Tage, hunderte von Kilometern. Die Menschen standen dicht gedrängt. Wer während des Transportes nicht an seelischer und körperlicher Erschöpfung zusammenbrach oder starb, erreichte das KZ ausgemergelt und demoralisiert, jeder menschlichen Würde beraubt. Lagerkommandant Höss überwachte die Ankunft. Dr. Mengele begutachtete das Menschenfleisch. Wer nicht arbeitsfähig war, wurde in als Duschen getarnten Gaskammern mit Zyklon B vergiftet und anschließend verbrannt. Auf dem Weg in die Gaskammer begleitete die Todgeweihten das wütende Gebell scharf gemachter Hunde und die brüllenden Kommandos der SS-Männer. Bevor man die Leichen in die Brennöfen und Brenngruben warf, brachen die Leute des Sonderkommandos die Goldzähne aus den Gebissen. Der Leiche des kleinen Ernst Rapp wurde der Unterkiefer aufgerissen und der Anus aufgeschlitzt, um zu prüfen, ob er Schmuck geschluckt hatte. Elsa Bianca Sernadinger wusste vom Schicksal ihrer Schwestern und ihres Vaters. Sie lebte Haus an Haus mit einem jener Nazis, die von nichts gewiss haben wollten und als Mitläufer weißgewaschen worden waren. Frier die Jutte und heid die Kinder! Gib endlich den Ball raus, du brauner Dreckhund! Frau Sernadinger und mein Vater wiederholten und bestärkten sich. Ein Fenster öffnete sich ein Spalt. Unser roter Ball kam geflogen. Unser Vater wurde der beste Freund von Frau Sernadinger. Er hatte einen riesengroßen Stein bei ihr im Brett. Auf ihn ließ sie nichts kommen. Sie ging bei uns ein und aus. Wenn sie von einem ihrer Israel-Besuche zurückgekehrt war, brachte sie uns Kindern stets eine Stiege süß-saftiger Jaffa-Orangen mit. Bald wurde Frau Sernadinger nur noch die Els genannt. Und wenn die Els von Israel erzählte, endete sie mit der tränenschweren Feststellung: Das war so schön, so schön. Ich hab daheim noch gekräunt. Frau Sernadingers damalige Schonfrist währte bis zum Februar 1945. Die Nazis forcierten ihre Entlösung. Mischehen waren nun kein Schutz mehr. Ab sofort sollten alle Juden für ihr Verbrechen, Deutschland in einen weiteren Krieg geführt zu haben, sühnen und bestraft werden. So formulierte es Hitler zuletzt am 8. November 1942 in einer Reichstagsrede. Adolf Sernadinger hatte es Jahre zuvor geahnt. In mühsamer Arbeit und unbemerkt von den Nachbarn hatte er das Holzhäuschen auf dem gepachteten Kleingartengrundstück am Wachenberg unterkellert und mit einer Schlafgelegenheit eingerichtet. Frau Sernadinger verschwand spurlos, wie vom Erdboden verschluckt. Vor den Behörden beteuerte Adolf Sernadinger, dass seine Frau einfach abgehauen sei. Er wisse nicht, warum und wohin sie verschwunden sei. Niemand machte sich Gedanken, wenn er von Zeit zu Zeit mit einem Eimer und Geräten zum Kleingarten ging. Im Eimer verbarg er Lebensmittel. Frau Sernadinger überlebte. Im April 1945 kroch sie aus ihrem Versteck. Wenige Tage später wird sie im Jeep mit Captain Ernst Braun durch Weinheim fahren, um die Ruinen des jüdischen Lebens zu suchen. Zu meinem 18. Geburtstag schenkte mir Frau Sernadinger ein koscher zubereitetes Menü. Lust, das schmecke, mein Lieber. Im Hauptgang gab es köstliche Rinderzunge, viele Geschichten aus ihrem Leben, Tränen für ihren viel zu früh verstorbenen Mann Adolf und Lobgesänge auf den Metzeschosch. Am Ende des Mahls prosteten wir uns zu. Shalom heißt Frieden. Shalom, Frau Sernadinger.
Kommen wir zum Schluss noch zu etwas eher Vergnüglichem aus deinem Buch. Auf jeden Fall ist es vergnüglich geschildert. Nämlich die Schilderung eines Gefechtes zwischen der SPD und der inzwischen wieder neu gegründeten Kommunistischen Partei. Ja, und in diesem Kapitel taucht ja eine Figur auf, Willy Bleicher. Das müssen wir vielleicht kurz erklären, also wer Willy Bleicher war.
Ja, Willy Bleicher, der erwähnte Willy Bleicher in der Geschichte Bockkämpfe, war der Vorsitzende der IG Metall Nordwürttemberg-Nordbaden. Er war auch in dieser Funktion einer der Streikführer der damaligen Zeit, in der 60er, 70er Jahre. Willy Bleicher war ehemaliges KPD-Mitglied bis 1933. Danach einer der Buchenwald-Häftlinge bis 1945, hat dann nach dem Krieg als IG Metaller, wenn man so will, Karriere gemacht und hat in der Funktion auch historische Tarifauseinandersetzungen geführt mit Hans-Martin Schleyer. Ja, das war sein Gegenüber in den Verhandlungen. Schleyer selbst war ja ehemaliges SS-Mitglied, war ja auf dem Balkan als SS-Mann eingesetzt. Nun saßen sich die beiden gegenüber, der eine der ehemalige KZ-Häftling und der andere der ehemalige SS-Mann als Tarifpartner am Verhandlungstisch. Ja, auch eine der tragikomischen Geschichten deutscher Nachkriegszeit.
Und nun leiten wir über zu dem Kapitel Boxkämpfer.
Auf Geburtstage legten unsere Eltern wenig Wert, besonders nicht auf die eigenen. Das war für Freunde und Bekannte nicht immer verständlich. Im Stillen erwartete man eine Einladung. Aber auf solche Ferts konnten beide gut verzichten. Wer kam, kam. Und wer fortbleiben wollte, blieb fort. Und dennoch war man auf alles vorbereitet, wenn es um Essen und Trinken ging. Beide konnten realistisch einschätzen, wer so alles kommen würde. Natürlich gab es Gratulanten, die immer erschienen. Vorneweg die Els, Onkel Walder, der zwischenzeitlich Gewerkschaftssekretär in der IG Metall Verwaltungsstelle in Mannheim geworden war, Vereinsfreunde und Sangesbrüder, vor allem aber Pfarrer Fischer von der Peterskirchengemeinde und Betriebsratskollegen. Ein treuer Gratulant war der Vorsitzende der DKP-Betriebsgruppe und Betriebsratskollege Herbert Jutzi, der Jutzis Hebbel. Je länger solche Abende wurden, desto politischer wurden sie. Dies korrespondierte mit der Anzahl der Verbliebenen in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Promillepegel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum diesjährigen Vergleichswettkampf zur Weinheimer Meisterschaft in gewerkschaftlicher und politischer Rechthaberei begrüßen wir in der linken Ecke den amtierenden Champion in proletarischer Dialektik, den gefürchteten Ausleger der reinen Lehre des Marxismus, den offensiv eingestellten Kinnhaken-Spezialisten und strengen Hüter der klaren Linie, den Maschinenschlosser und Sohn der Arbeiterklasse, Herbert Jutzi. In der gegenüberliegenden Ecke federt bereits der sozialdemokratische, im gewerkschaftlichen Alltagskampf am Verhandlungstisch gestählte, der nie aufgebende Herausforderer und Willi Wähler, der geschmeidige Abwehrspezialist und gelernte Ledergerber und Sohn der Arbeiterklasse, Walter Metz. Als bekannt souverän agierenden Ringrichter begrüßen wir Pfarrer Fischer von der Peterskirche. In den neutralen Ecken haben sich bereits die Rotkreuz-Schwestern Gerda Metz und Elsa Sernertinger mit Bergen von Kartoffelsalat und Brühwürsten eingerichtet. Am Gong hat der stets akkurate Zeitnehmer und Sohn der Arbeiterklasse Schausch Metz Platz genommen. Ich gebe nun das Zeichen, vorausgesetzt, dass es der Mann am Gong sieht, ringfrei zur ersten Runde. Beide Kontrahenten kommen verhalten aus ihrer Ecke. Sie bewegen sich vorsichtig aufeinander zu. Noch sucht keiner den Nahkampf. Sie tänzeln. Sie tasten sich vorsichtig ab. Sie suchen die Lücken und Schwächen des anderen. Ja, aus der letzten Tarifrunde hätte man Mena rausholen können. Ja, Mena war nicht drin. Die Arbeitgeberseite hat hartnäckig geblockt. Wo hätte die überhaupt schon mal freiwillig was abgeben? Ja, die waren sowas von stur. Du hättest mal erleben müssen, wie die sich in der Verhandlung benommen haben. Das war wie zugenackelt. Ja, da hätte sich doch die Gewerkschaft besser drauf einstellen können. Ja, wie dann? Man hätte halt noch Männer betrieben, die waren Streiks einbeziehen müssen. Oh, wenn der Organisationsgrad besser wäre, hätte man es doch gemacht. Gong. Will noch jemand Kartoffelsalat? Briebest gibt's auch noch. Hat noch jeder was zu trinken? Der Ringrichter begibt sich in die Ecken. Er ermahnt beide Seiten an die Einhaltung der sportlichen Regeln und die Gebote der Fairness im Geist wirklicher Nächstenliebe. Er hebt sein Glas. Auf das Geburtstagskind. Prost, Paare! Gong, ringfrei zur zweiten Runde. Gestärkt kommen die Gegner aus ihren Ecken. Sie stürmen in die Mitte, um den Kontrahenten zu stellen. Beide heben die Fäuste. Keiner lässt die Deckung fallen. Jeder sucht die entscheidende Lücke beim Gegner, um einen Lucky Punch anbringen zu können. Mit angewinkelten Ellenbogen schützen beide ihre verletzlichen Angriffsflächen. Man tänzelt um die Achse des Gegners. Die minderjährigen Zuschauer zeigen demonstrativ Missbehagen. Wie aus dem Nichts schnellt plötzlich Jutzis Hebbels Pfeilschnelle gerade an das Kinn des Gegners. Ja, wenn der Willi Bleicher sich auf die Sozis verlassen kennt, da wäre es bestimmt gut gegangen. Wenn du und dein stalinistische Klugscheißer sowieso alles besser wisse, da frage ich mich, warum die da drüben in der DDR der Arsch nicht haukriege. Hoppla. Beide Seiten hatten Wirkungstreffer unterhalb der Gürtellinie gelandet. Nach Punkten steht es mittlerweile 2-2. Man gönnt sich eine kleine Atempause. Es gibt noch Privest, Männer. Kommt, vertragt euch wir. Ach, ist doch wahr, wenn's dem Hebbel bei uns nicht passt, da soll er nie was ziehen, oder? Warum soll ich dann nie was ziehen? Die Dresdner Bank ist doch auch da geblieben. Erneut Gleichstand, 3-3. Ach, Bebel, gib dem Hebbel noch ein paar Kabern und Kaviar-Ersatz über den Kartoffelsalat, dass er denkt, es wäre ein russischer. Ah, ja. Herbert musste lächeln. Und für mich bitte auch, Bad Pfarrer Fischer. unabhängig von ideologischen Ausrichtungen, ich liebe Kapern. Vor allem als Kapernsoße über Königsberger Klopse. Ich bedauere daher sehr, dass man diese heutzutage so selten bekommt. Ja, und ich jetzt der Herbel wäre, den ich sage, Kaliningrader Hackfleischbelcher, oder, Herbel? Richtig, Schosch. Du lenkst schnell. Also, auf dein Wohl. Prost, ringsum. Prost, Herbel. Prost, Walder. Was ist ihr, Männer? Will noch eine ekoscheres Perle Rindswurst? Gong. Auch diese Runde endet unentschieden. Der Kampf wird voraussichtlich im nächsten Jahr fortgesetzt. Wenn ich vielleicht noch eine kleine haben dürfte, gerne. Zwei wären mir dann doch zu viel. Vielen Dank, Frau Sernatinger. Oh, hä, was ist euren Kaplan so da? Stöhnte der Metzeschorsch. Ach, ich stahl mir auch nicht mit dem Parre. Mir hebe das selber Heimweg, gell, Genosse Fischer? Nur gerne, mein Sohn Jutzi. Der Parre von Hause fährt nach Heidelberg, Mau. Weiter kam Schorsch nicht. Mutter hielt ihm eine Hand vor den Mund. Schade. Der Abend hatte das Stadium schlüpfriger Witze erreicht. Ja, dann möchte ich mich bald verabschieden. Morgen steht ein anstrengender Tag an. Eine Hochzeit am Vormittag und eine Beerdigung am Nachmittag. Vielen Dank, Frau Metz, für das reichhaltige Mahl. Wann sehe ich Sie mal wieder in der Kirche? Ach, bestimmt beim nächster Gelegenheit. Es war schön, dass Sie mal wieder bei uns waren. Herr Parre, ich bleib doch noch ein bisschen. Finde Sie der Weg auch ohne mich? Aber sicher, der Herr ist mein Hirte. Ich guck mal heim zu sich wohl noch Ihnen, ne? Nicht, dass ich mir in einer Heck hänge bleibe. Auf die Hirte ist heutzutage nicht immer Verlust. Ach, vielen Dank, Herr Jutzi. Also auf der Hebel, den ich mich nicht verlasse, Herr Parre. Der gibt Ihnen höchstens noch einen Stumper. Hoppla. Das nächste Jahr kam überraschend schnell. 4-3 für den Gewerkschaftssekretär. Schausch leitete das Ende des Abends ein. Der Germania-Sänger taucht an die Oberfläche. Lustig, lustig, ihr lieben Brüder, leget all die Arbeit nieder, trinkt dafür ein gut Glas Wein, trinkt dafür ein gut Glas Wein. Schlagt die Fässer ein, lasst laufen, jetzt so heißt es tapfer saufen, denn das Himmelreich ist nah, denn das Himmelreich ist nah.
Soweit von und aus dem Buch von Pitt Metz. Naja, unsere Liebe reichte aus, erschienen 2016 in der MR Verlagsgesellschaft. Das Buch ist rund 200 Seiten lang und kostet 9,95 Euro. Pitt, dir herzlichen Dank für das Interview und für die Lesung.
Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und die Gelegenheit, das Buch nochmal vorstellen zu dürfen. Dankeschön.